Be Odd With. Gespräche von Frau zu Frau, persönlich
und mit fachlichem Hintergrund aus Psychologie und Physiotherapie. Working Moms
Eliane
und Karin
haben insgesamt 7 Kinder, darunter Zwilling und Drilling. Bei Anruf,
der Podcast für ein Telefonat mit deiner besten Freundin. Herzlich willkommen zu Bei Anruf. Hey, schön bist du da.
Schön bist du da. Heute geht es um bedürfnisorientierte Erziehung. Das ist ein Thema, das immer wieder in aller Munde ist. Von den einen wird es hochgelobt und zelebriert. Und von den anderen wird es als Modeerscheinung kritisiert, wo angeblich zu verweichlichten Kindern oder zu Tyrannen führt. Was ist da dran? Wir möchten heute das Thema Bedürfnisorientierung differenziert betrachten, besprechen und interpretieren.
Wir wollen auch fragen, wie es uns damit geht. Bedürfnisorientiert ja oder nein? Sind wir pro oder contra? Gibt es vielleicht doch ein Aber?
Ich würde ein klares Ja aussprechen und auch gerade noch mit dieser Steilvorlage ein Aber, auch wenn ich den Satz Ja, Aber aber nicht gerne habe. Ich finde es wichtig, bei diesem Ja einfach gewisse Sachen zu beachten. Und zwar finde ich, steht im Zentrum, dass es darum geht, bei der bedürfnisorientierten Erziehung die Bedürfnisse der Kinder zu verstehen oder probieren zu verstehen und herauszufinden, weil manchmal sind die gar nicht so offensichtlich. Und das ist etwas, was wir bei unseren Kindern probieren, wirklich zu verstehen, um was geht es, was steckt dahinter, wenn die etwas äußern, wenn sie etwas brauchen. Und das heisst aber nicht automatisch, dass wir immer zu allem Ja sagen. Ja, weil wir Eltern sind die, die die Verantwortung tragen, und das ist manchmal auch einfach für den grösseren Kontext, und da braucht es manchmal auch Neins. Wie siehst du es, du, wie habt ihr es in eurer Familie, wie lebt ihr das?
Ja, auch Team bedürfnisorientiert mit Berücksichtigung der Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern. Und ich denke, das ist die Herausforderung. Denn wir müssen das dem Alter des Kindes anpassen. Die Bedürfnisse ändern sich in der Familie. Und somit auch, ich sage jetzt mal, die Gewichtung oder die Ausprägung, welche Bedürfnisse jetzt priorisiert werden. Ich sehe es als wichtig an, dass wir Eltern uns der Verantwortung und der Führung bewusst sind. Ich persönlich habe ein Menschenbild, dass wir gleichwürdig und gleichwertig sind, egal welches Alter. Mhm. Aber, jetzt kommt hier ein aber oder ein Doch, Kinder sind nicht gleichberechtigt wie wir Erwachsene. Ich denke, das Wording ist hier noch ein wichtiger Bestandteil, denke ich, den wir zwei noch wollen in dieser Folge miteinander besprechen.
Hast du vielleicht gerade ein Beispiel? Kannst du genau erklären, wie du das meinst, dass das Zuhörerinnen und Zuhörer auch verstehen? Mit dem, du sagst zwar einerseits gleichwertig, aber nicht gleichberechtigt. Was meinst du damit genau?
Also für mich persönlich, wie ich es empfinde, ist, dass wir Menschen sind, die das Anrecht haben, mit Würde und mit Anstand, mit Respekt behandelt zu werden. Egal wie alt, welche Hautfarbe, welche Religion, welche Gesinnung. Jeder hat es verdient, eben gleichwürdig und gleichwertig behandelt zu werden, dass wir miteinander es respektvoll umgehen. Gleichberechtigung bedeutet für mich, dass zum Beispiel zwischen Mann und Frau die gleichen Berechtigungen herrschen, dass du als Erwachsene untereinander auch eine Gleichberechtigung hast. Da ist auch politisch ja einiges gerade im Gang. Ich habe aber auch somit eine Berechtigung oder ein Recht und somit auch Pflichten. Ich muss Steuern zahlen, ich habe die Verantwortung in dieser Gemeinschaft sein und auch dazu Sorge tragen, wenn ich meinen Sinn mächtig bin, sage ich jetzt mal. Das bedeutet für mich aber auch, ich muss ja eine gewisse Reife haben. Ich bin erwachsen. Und das Kind hat die Reifung nicht und versteht vielleicht auch noch nicht, in was für eine Gesellschaft es da jetzt reingeboren ist. Es ist ein Unterschied, ob ich in Zentraleuropa auf die Welt gekommen bin oder auf einer einsamen Insel in der Südsee.
Mhm.
Sind dort andere
Regeln des Zusammenlebens, oder? Also.
Genau. Und es ist eben schon ein Unterschied zu einem unreifen Menschenlein und einem Erwachsenen. Und darum ist das keine Gleichberechtigung. Ein junger Mensch kann nicht die Konsequenzen von seinem Handeln tragen und auch nicht einschätzen, was in Zukunft das für Konsequenzen könnte tragen, sein Handeln. Ich kann jetzt hier verschiedene Alter ansprechen. Ein Zweijähriger kann nicht einschätzen, wenn es, was soll ich jetzt sagen, wenn es der Becher am Boden schmeißt, ist es einfach hässig. Und wenn dann der Perserteppich versaut ist, wo seit drei Generationen in der Familie ist, dann ist da keine Böswilligkeit dahinter, weil für das braucht es ja eine Absicht. Aber genauso wenig kann ein Teenager Verantwortung tragen für sein Handeln. Darum ist auch zum Beispiel das Gesetz gegeben worden, dass erst ab 18 auf Auto gefahren werden in der Schweiz. Also da haben wir einen klaren Unterschied, was für mich jetzt Gleichberechtigung bedeutet, aber mit dem Unterschied zu gleichwürdig und gleichwertig.
Mhm. Und auf Bedürfnis bezogen, also ich verstehe das gleich wie du, und auf Bedürfnis bezogen würde ich wie sagen, dass Bedürfnisse sind eigentlich wie alle gleichwertig. Es ist nicht ein Bedürfnis weniger wert als ein anderes. Oder es ist nicht ein Bedürfnis von einem Kind, das jetzt vielleicht gerade spielen und vielleicht keine Lust hat, sich anzulegen und rauszugehen, ist nicht schlechter als das Bedürfnis von Mami, die sagt, zum Beispiel, wir müssen ein bisschen vorwärts machen, weil wir müssen pünktlich sein, dass du bei deinem Programm, bei deiner Spielgruppe zum Beispiel rechtzeitig rum bist. Also das sind ja wie, dass kein Bedürfnis irgendwie schlechter ist, so verstehe ich das auch. Nichtsdestotrotz ist aber eben die Mami in diesem Fall eigentlich wieder dafür verantwortlich, das grössere Ganze zu sehen, weil sie ja auch weiss, das Kind geht eigentlich gerne in die Spielgruppe, und das grössere Ganze zu sehen und zu sagen, okay, aber jetzt müssen wir trotzdem das Bedürfnis von dir nach dem Spielen vielleicht zurückstellen und schauen, dass wir pünktlich da sind, wenn das einem dann wichtig ist, oder?
Ja, und ich denke, da gibt es ja die wichtige Unterscheidung. Ich tue jetzt hier mal vorgreifen, was ich für mich immer auch wichtig gefunden habe, ist zu unterscheiden, was ist ein Bedürfnis und was ist ein Wunsch. Ein Bedürfnis muss gestillt werden. Ein Wunsch kann auch mal abgelehnt werden. Aber ich glaube, da bist du eigentlich fast noch die Bessere, um das zu erklären, als ich. Also ich habe einfach immer so ein einfaches Beispiel. Wenn mein Kind Hunger hat, dann kann sich das zeigen, dass es mutrig ist, dass es weinerlich ist, dass es sehr anhänglich ist, oder? Klassiker, ein Säugling, es hat Hunger. Mhm. Dann fängt es an zu weinen und dann gebe ich dem Säugling entweder die Brust oder die Flasche. Wenn ein Kind aber einfach eine Lust hat. Das Paradebeispiel für mich ist das Schöckeli vor dem Essen. Das ist ein Wunsch, das ist nicht ein Grundbedürfnis. Und das darf ich ablehnen. Nein, es gibt jetzt kein Schoggi. Nachher gibt es etwas zu essen.
Mhm.
Und dann kann das Kind einen Weg sehr enttäuscht sein darüber und auch Frustration haben, dass es der Wunsch jetzt abgelehnt bekommen hat, dass der nicht erfüllt wird. Und dann kommen wir, glaube ich, auch schon in eine Geschichte rein, wo glaub, immer wieder vorkommt, oder dass du Nein zum Kind sagst. Aber du sagst auch gleichzeitig Ja zu dir selber. Und du sagst auch, hey, ich gehe nicht allem nach, was mein Kind jetzt mir nach dem Lustprinzip, was du vorher auch gesagt hast. Aber vielleicht kannst du das fast noch ein bisschen besser auseinanderbinden. Kannst du einmal so die Grundbedürfnisse, die wir haben, mal benennen, dass wir da mal eine gewisse Ordnung reinbringen?
Also aus der psychologischen Perspektive gibt es nach dem Klaus Grawe folgende psychologische Grundbedürfnisse. Und zwar sind die erstens das Bedürfnis nach Bindung, dann das Bedürfnis nach Autonomie und auch Kontrolle und Orientierung, das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung und das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, also da geht es um einen Selbstwert. Und die Bedürfnisse sind, also sind jetzt nicht ganz linear zu betrachten, aber das Bedürfnis nach Bindung ist trotzdem das allererste, wo wir als menschliche Wesen haben, wenn wir auf die Welt kommen. Also der Säugling hat wirklich das Grundbedürfnis nach Bindung, weil Bindung suggeriert für ihn Sicherheit und sicheres Überleben. Und das ist so das erste Grundbedürfnis, das gezeigt wird. Und dann kommt das Bedürfnis nach Autonomie, in der Autonomiephase kommt das dazu. Mhm. So ab etwa jährig bis plus minus 5-jährig ist es einfach besonders dominant. Aber das Bedürfnis nach Autonomie haben wir das Leben lang. Wir haben auch das Bedürfnis nach Bindung das Leben lang. Mal mehr und mal weniger. Und dann kommt es wie so ein Wechselspiel. Und Bedürfnis nach Autonomie, das ist etwas, wo, das ist ja das Typische, ist das selber wählen, das selber machen, selber herausfinden. Das ist das, was häufig schwierig ist für die Eltern und wo ja dann eben zu Konflikt eigentlich führt. Und mit dem Bedürfnis von Autonomie kommt aber genauso einher auch das Bedürfnis nach Kontrollen und Orientierung. Das gehört eigentlich wie zusammen. Also in der Autonomiephase tut das Kind lernen, was sind die Regeln des Zusammenlebens in dieser Familie, in dieser Gesellschaft, in dieser Kultur, wo ich bin. Und von den Eltern wird es ja häufig als ein Austesten empfunden. Mhm. Und das ist aber, ja, das ist so für ein Stück weit, aber es ist ein Kennenlernen und es ist nicht ein provozierendes Austesten, sondern es ist wirklich einfach ein Herausfinden, was gilt da, wie weit kann ich gehen oder wie kann ich mich da orientieren, wie ticken die anderen Leute, was passiert, wenn ich das und dieses und jenes mache, was passiert, wenn ich an einer Aufforderung nachkomme oder wenn ich deren nicht nachkomme, dass ich jetzt zum Beispiel nicht meine Sachen versorge, was passiert dann? Also das Kind will einfach wie lernen, was hat das dann für Konsequenzen, damit es versteht, damit es Zusammenhängen vom Zusammenleben versteht.
Es ist ja einerseits, was du auch beschrieben hast, so das Aktion-Reaktion und dann gibt es kausale Konsequenzen. Wenn ich rausgehe und es regnet und ich habe keinen Schirm dabei, dann werde ich nass. Mhm. Und wenn ich meine Gummistiefel anlege, wenn es regnet, dann bleiben meine Füße eher trocken. Mhm. Wenn ich meine Sandalen anlege, dann kriege ich nasse Füße. Also das sind so kausale Konsequenzen, die relativ einfach passieren, oder? Ja,
logische
oder?
Konsequenzen, genau.
Logische Konsequenzen. Aber für viele Eltern ist ja dann auch da schwieriger dran, dem Kind zu sagen, nein, jetzt darfst du nicht deine Sandalen anziehen. Eben draussen regnet. Und dann kommt das Bedürfnis von Autonomie vom Kind, ich will aber meine Sandalen anziehen. Mhm. Mein Bedürfnis nach Sicherheit als Mutter, ich möchte mein Kind beschützen, es kann krank werden und dann, wie will ich das denn mit der Betreuung organisieren, wenn ich arbeite?
Ja, da denken wir als Mutter immer schon recht weit, das ist so, gell?
Richtig, und dann kommen wir in einen Stress rein und auch in einen Druck, jetzt musst du aber die Stiefel anziehen und überhaupt, was du auch vorher gesagt hast, und jetzt müssen wir rausgehen, damit wir pünktlich an unseren nächsten Termin, Programmpunkt, was auch immer, kommen. Und da sehe ich, ist auch die Spannung drin von Bedürfnis anerkennen, und ich merke jetzt auch, wie ruhig ich das sage, anerkennen, Zeit geben, Ruhe und gleichzeitig den Druck, den wir haben. Und jetzt sofort machst du, was ich dir sage. Und das geht nicht auf. Das ist ein Spannungsfeld von, ich möchte auf mein Kind eingehen, aber eigentlich möchte ich auch, dass du machst, was ich dir sage.
Genau. Ja, und da sind wir ja wieder beim grösseren Ganzen, wo wir halt als ältere Perspektive aufs grosse Ganze oder aufs Langfristige haben und nicht nur aufs Kurzfristige. Ich möchte gerne noch die anderen beiden Grundbedürfnisse noch erklären. Und zwar das nach dem Lustgewinn bzw. Unlustvermeidung. Da wäre ja ein Beispiel, einfach das Kind ist am Spielen und als Eltern rufen wir vielleicht zum Essen. Und das Kind ist einfach vertieft und will nicht aufhören zu spielen. Weil es hat einfach, es empfindet Lust dabei, es ist vertieft, es ist ja begeistert von dem, was es gerade macht, in einer kreativen Welt versunken. Oder das ist ein Bedürfnis von uns Menschen, dass wir eigentlich Tätigkeiten nachgehen, die uns Lust bereiten und Freude machen. Und gleichzeitig, das ist die andere Seite der Medaille, dass wir Sachen wie vermeiden, wo wir gar keine Lust drauf haben. Das ist ein klassisches Beispiel, aufräumen. Aber ich finde, auch das kann man probieren, mit Kindern irgendwie ein bisschen lustvoll zu gestalten, aber einfach so als typisches Beispiel. Und dann gibt es noch das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, also zum Beispiel den Selbstwert können steigern. Und dort ist gemeint damit die intrinsische Motivation, so wirklich so die Neugierde, Neues zu entdecken, zu lernen, die eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten wie zu verbessern. Oder wenn ein Kind zum Beispiel Freude hat daran, Türme zu bauen, oder, dann muss der Turm immer noch höher werden. Oder? Und das Kind will wirklich selber auch eine Veränderung sehen und besser werden in etwas. Und das ist so die Motivation, die es auch hat, die wir Erwachsenen ja auch haben, wenn wir sagen, wir möchten irgendwie im Job etwas Sinnvolles machen, wir möchten dazulernen, wir definieren auch unseren Wert darüber. Und das sind also die vier Grundbedürfnisse nach Bindung, nach Autonomie und Kontrolle, nach Lustgewinn und nach Selbstverwirklichung. Und ich glaube, das ist etwas, was uns helfen kann, wenn wir merken, das Kind äußert etwas, äußert einen Wunsch, aber einem Wunsch können wir nicht nachkommen. Dann können wir uns fragen, ja, aber welches Bedürfnis steht denn jetzt eigentlich dahinter? Ja, also ein Beispiel von mir, wo ich mit meiner Jüngsten immer mal wieder erlebe, ist, dass sie sagt, sie möchte nicht in den Kindergarten gehen. Und ich weiss aber von allen Rückmeldungen her, von den Lehrpersonen, dass es super läuft und dass sie happy ist und dass sie es gut macht. Und dann höre ich am Morgen, ja, ich will nicht gehen. Und dann ja, bin ich natürlich in dem Moment mal irritiert, weil ich eigentlich weiss, es läuft gut. Ich kann es auch nicht einfach so ändern, selbst wenn ich würde wählen, weil ich finde, weil ich vielleicht gehen arbeiten. Und ich finde es auch dazu auch nicht sinnvoll, dass sie das nach dem Lustprinzip kann entscheiden. Aber dann frage ich mich halt wiederum, was ist denn jetzt eben das Bedürfnis dahinter? Ist jetzt vielleicht wirklich gerade, ist sie gerade noch irgendwo im Lustprinzip gewesen und hat noch irgendetwas fertig spielen, was sie gerade dran war? Dann kann ich zum Beispiel schauen, ah, okay, du bist gerade da am Rollenspielen machen mit deinem Baby, der Spielküche. Und dann kann ich sagen, wir müssen jetzt gehen, aber tu doch noch mal dein Teddybär irgendwie ein Sandwich packen, damit er auf dich kann warten kann, bis du wieder zurückkommst. Oder dann kann ich das wie spielerisch aufnehmen und schauen, dass ich das Bedürfnis nach Lustgewinn vielleicht kann befriedigen. Oder ist es vielleicht das Bedürfnis gewesen, dass sie einfach nicht von mir möchte getrennt sein? Mm-hmm. Und dann hat es eigentlich nichts damit zu tun, dass sie nicht gerne in den Kindergarten geht, aber vielleicht braucht sie einfach nochmal eine extra Umarmung oder nochmal eine besondere Bestärkung von mir, wenn ich sie wieder sehe. Oder? Und das sind dann so Sachen, wo ich eben sage, ich sage nein, aber ich nehme sie ernst, ich tue sie probieren zu trösten und ich tue nicht ihr Bedürfnis klein reden. Ja. Das würde ich zum Beispiel machen, wenn ich wie würde argumentieren, ja, aber du hast doch so gut im Kindergarten und das ist doch alles nicht so schlimm und schau, da ist doch deine Freundin. Und das sind ja alles nach dem Verstand her irgendwie auch richtige Argumente. Aber mein Kind ist im Moment ja nicht auf der argumentativen Ebene erreichbar, sondern das Bedürfnis dahinter ist halt vielleicht eben, dass sie Nähe nach mir will. Also das sind zum Beispiel Sachen, die ich immer wieder erlebe und ich glaube, das höre ich auch immer wieder von anderen Müttern, dass es zum Beispiel schwierig ist mit dem Loslassen und von den Kindern, oder?
Und ich denke, das ist auch wieder das, was ich vorher angesprochen habe, der Clinch, wo mir reingeraten mit, ich möchte meinem Kind sein Bedürfnis befriedigen, aber eben meins auch.
Ja.
Oder? Und manchmal kommt da so ein Schuldgefühl auf und und das spürt unser Kind, dass wir anfangen, unsicher zu sein und dass wir vielleicht ein Zögern haben. Und ich kenne das von mir auch, wenn ich bin dann nicht klar in dem Moment. Und dann brauche ich wie nochmal einen Anlauf, um mich auch zu regulieren, damit ich mein Kind regulieren kann. Also auch das Beispiel, das du jetzt gebracht hast mit der Kita oder Kindergarten oder Schule, dass ein Kind, eben wie du sagst, sich aus dieser Bindung muss lösen und dann auch schauen, was ist eigentlich vorher gelaufen. Ist es noch müde, habe ich sehr früh müssen wecken zum Beispiel. Und damit ich oder mein Partner rechtzeitig zur Arbeit kommen kann, dass vielleicht das Kind schon am 7. Morgen muss in dieser Fremdbetreuung abgegeben werden. Das ist schon ein Prozess, es ist schon so eine Übergangssituation. Und Kinder haben ja oft Mühe mit dieser Übergangssituation. Mhm. Also, was du auch vorher gesagt hast, wir gehen jetzt essen oder gehen jetzt in den Kinski oder wir gehen jetzt heim. Mhm. Und dass die Kinder, wenn sie sehr jung sind, eine Phase von diesem Übergang brauchen, dass du vorhersehbar bist, dass du verlässlich bist, dass du dem Kind auch eine Pufferzone gibst. Und das braucht eben auch viel Zeit und es braucht Geduld und es braucht auch meine Klarheit und es braucht meine Beobachtungsgabe, was ist jetzt gerade das Thema bei meinem Kind, warum kann es jetzt gerade nicht kooperieren? Mhm. Weil Kinder wollen ja eigentlich immer kooperieren. Wir müssen aber auch ein Umfeld schaffen dafür, dass das möglich ist. Und was du vorher noch gesagt hast, finde ich auch noch etwas ganz Wichtiges zum Unterscheiden, nicht nur von Grundbedürfnis und Wunsch, sondern auch, was ist Bindung, mhm, und bedürfnisorientiert. Kannst du da nochmal das aufbröseln?
Ja, sehr gern. Bedürfnisorientiert und bindungsorientiert, das fällt ja häufig so in einem Satz zusammen oder in einem Atemzug. Und es ist ja schon nicht ganz das Gleiche. Der Unterschied ist, dass bindungsorientiert heisst, es bezieht sich wirklich auf die Bindung, dass man mit dem Kind in Beziehung bleibt. Mhm. Und das heisst aber nicht, dass man am Kind jedes Bedürfnis erfüllt, beziehungsweise jeden Wunsch. Aber es heisst eben, dass man das Bedürfnis achtet und ernst nimmt, dass man das Kind nicht beschämt oder abstraft für das, was man möchte. Also man bleibt, mhm, eigentlich in Beziehung, man bleibt in der Bindung inne. Also dass man wirklich darauf achtet, dass es da wertschätzend bleibt. Das ist wieder das, was du vorhin gesagt hast, oder? Dass alle Menschen gleichwertig sind. Mhm. Und ich glaube, das passiert einem schnell. Und also, das würde ich auch sagen, habe ich auch selber erlebt. Das sind so Klassiker-Sätze wie, das ist doch jetzt nicht so, das ist doch jetzt nicht so schlimm oder das macht doch jetzt nichts. Und ich glaube, die rutschen jedem mal raus. Und das ist auch nicht, mhm, schlimm, wenn das mal passiert. Also ich meine, da müssen wir auch wieder, eben, da müssen wir auch wieder Killer im Dorf lassen, oder? Also,
ja.
Das sagen wir alle. Aber dass man einfach von der Haltung her sich wie so ein bisschen bewusst ist, dass man nicht probiert, am Kind Bedürfnis auszureden. Weil wenn man ein, mhm, Kind beschämt oder eben Bedürfnis ausredet, dann führt das zu Scham beim Kind. Und dann ist das Kind nicht mehr in der Beziehung, weil Scham macht, dass das Kind sich falsch fühlt. Also, ich überlege gerade noch ein Beispiel. Ein Kind wird vielleicht ausgelacht in der Schule und gecancelt. Und wenn man dann als Elternteil zum Kind sagt, ja, das ist doch nicht so schlimm gewesen, der hat das sicher nicht so gemeint, musst wegen dem nicht so ausrufen, dann ist das wie so eine, dann kappt das wie die Bindung ab, oder? Ich gehe dann nicht in die Beziehung, in die Perspektive vom Kind rein und probiere es zu verstehen, sondern ich probiere dem Kind etwas auszureden, nämlich die eigenen Gefühle.
Mhm. Und das Gefühl falsch machen.
Genau, oder? Gefühl falsch
das, was
machen.
Das, was du fühlst, ist gar nicht richtig.
Genau, das, was du fühlst, ist nicht richtig. Und das führt dazu, dass sich ein Kind in dem Moment falsch fühlt, dass es sich dann auch schämt. Ja, jetzt bin ich hässig geworden, weil der andere mich geplagt hat und jetzt habe ich etwas falsch gemacht. Und dann bleibt das Kind eigentlich alleine isoliert in dieser Scham, mhm, stecken und wird nicht abgeholt. Und wenn ein Kind dann sagt, eben, ich will nicht mehr in die Schule gehen, weil ich werd dort geplagt, oder? Dann natürlich kann man dem auch nicht so einfach nachgehen. Oder? Aber es kann nicht sein, dass man dann dort, also das wäre jetzt ein negatives Beispiel dafür, wie man dann eben aus der Bindung rausgeht, wie man nicht in der Beziehung bleibt beim Kind, wenn man den Fehler wie am Kind zuschiebt oder etwas abspricht. Und dort wäre es wie wichtig, einfach Bedürfnis oder beziehungsweise Gefühl. Es wäre wichtig, dass man Gefühl vom Kind dort erstmal benennt und annimmt und es dort abholt und tröstet.
Ich denke, das ist auch eine grosse Schwierigkeit. Ich kann es jetzt von mir sagen, weil ich eine Frau bin, mhm, und auch in die Situation öfters gekommen bin. Du kommst ja in so einen Clinch, in eine Schwierigkeit, in eine Zerrissenheit rein, dass du ja die Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern willst erfüllen, aber dich selber setzt irgendwie an letzter Stelle. Mhm. Und das kommt ja auch von der Natur her. Du hast, was du vorher gesagt hast, so ein kleines Wesen, ein Säugling kommt auf die Welt und du tust alle Bedürfnisse sofort stillen. Und dann kommt schon fast an die Grenzen von der Selbstaufgabe, oder?
Mhm.
Mit Schlafmangel, mit immer parat sein, sofort schauen, um was es geht, das Kind immer sofort hochnehmen. Das sind natürlich schon Momente, wo du musst funktionieren, sage ich jetzt einmal. Und wo dann, je älter das Kind wird, das auch in dieser Abhängigkeit ein bisschen abnimmt, wie du gesagt hast, es kommt in eine Autonomie rein, es kann sich selber motorisch entwickeln, es kann sich selber bewegen, irgendwann fängt es mit dem Reden an, wo dann auch andere Themen auf den Tisch bringt, die wir nicht heute besprechen, aber ich als Mutter, ich als älterer Teil muss mich ja dann auch können lösen und gesehen, hey, mein Kind braucht den Raum, um sich zu entwickeln. Und gleichzeitig will ich es beschützen, dass ihm nichts passiert. Also es ist auch ein Bedürfnis von mir und ein Bedürfnis vom Kind, wo dann da in eine Reibung hineinkommt.
Absolut. Das ist ja, genau das ist dann schwierig. Und wir müssen ja auch unsere eigenen Bedürfnisse lernen, ernst zu nehmen.
Und da sich trauen, Grenzen setzen. Mm-hmm. Und das fängt mit einem Nein an, mit einem Stopp. Hey, da komme ich und ich bin auch wichtig. Und ich habe auch immer gefunden, ich möchte ein Vorbild für mein Kind sein. Und wenn ich nicht für mich einstehen kann, wenn ich nicht zeigen kann, das ist mir wichtig und ich möchte nicht, dass es XY mit mir umgegangen wird, der Umgangston, wie will denn das Kind das lernen? Wenn ich es nicht mal bei mir machen kann.
Mhm. Du hast völlig recht, also es ist ganz wichtig, die Vorbildfunktion, die wir haben, und dass sich getrauen, für sich Grenzen zu setzen, und zwar auf eine gute Art und Weise. Und ich glaube aber, viele Eltern getrauen sich das wie nicht.
Mhm.
Also Grenzen setzen ist auf eine Art ja so negativ behaftet.
Dabei ist es etwas Überlebenswichtiges, oder?
Das ist es, genau. Aber ich höre das immer wieder, ich will meinem Kind ja nichts aufzwingen und es soll selber können entscheiden. Mir kommt da zum Beispiel etwas in den Sinn, wo ich von Mamis gehört habe, oder wo sehr belastet waren während der Corona-Zeit, wo zum Beispiel eine mehrfache Mami mit 4 Kindern daheim war und damit gestruggelt hat, dass sie gesagt hat, ja, ich werde einfach nicht allem gerecht von Hausaufgaben, die ich machen muss, über die kleinsten bespassen und so weiter. Und trotzdem aber hat sie sich gescheucht, irgendwie einen Stundenplan oder etwas Ähnliches, einen Wochenplan zu machen, weil sie gefunden hat, ja, aber ich möchte, dass meine Kinder irgendwie können sich frei entfalten
können.
Aber das Problem ist, sie hat sich dann total irgendwie in eine Überforderung und in eine Überlastung hineingebracht. Oder so, dass sich so fest aufgeopfert. Und ich meine, wenn du 4 Kinder daheim hast, jetzt denken wir zurück an die ja, unschöne Zeit während Corona, und dann du musst verschiedenste ja, Lehrpläne und einfach allen möglichen Bedürfnissen gerecht werden. Das kannst du gar nicht leisten. Wenn du nur willst geben, ohne Grenzen, ohne Struktur, da bist du nur am Abliefern, nur am, ich sage jetzt extrem ausgedrückt, am Brandlöschen von einem Bedürfnis zum nächsten, am Springen.
Mhm.
Und das ist ja dann schon die Frage, warum empfinden gewisse Eltern das so schwierig? Warum haben sie so Mühe, einem Kind Nein zu sagen? Weil das ist ja auch, das gehört ja eigentlich auch zu dem Grundbedürfnis, dass das Kind den Halt braucht, den Halt von Grenzen, oder nennen wir es nicht Grenzen, nennen wir es
Orientierung.
Orientierung, ja, Orientierung gibt Sicherheit.
Mhm.
Also ich oder Struktur oder Ritual, das man als Familie hat. Oder alle Kulturen haben Ritual. Und manchmal sind wir da heute in der modernen Gesellschaft fast so ein bisschen, haben wir fast ein bisschen viel Freiheit, oder? Dass eigentlich ein Ritual wo das Zusammenleben fördert und unterstützt und das Gemeinschaftsgefühl gibt, die kommen eigentlich eher schon fast ein bisschen zu kurz, oder? Und die Freiheit wird gross geschrieben, aber wenn die Freiheit eben zu gross ist, dann ist das häufig auch überlastend oder überfordernd, oder man fühlt sich hilflos oder haltlos, gerade Kind. Ja. Mhm. Und ich verwende gerne so das Bild eigentlich von einem Haus, wo gewisse Strukturen und Rituale sind wie die Wände vom Haus. Oder? Die geben einem Orientierung, die geben einem Sicherheit. Ich meine, die wenigsten von uns finden es lässig, vielleicht mal in den Ferien unter freiem Himmel zu schlafen. Oder? Aber wir haben alle gerne ein Dach über dem Kopf und wohnen in einem Haus, oder wo Wände hat, wo uns schützen, oder wo noch einen Gartenhag vorne dran haben, wo auch irgendwo eine gewisse Grenze symbolisiert. Und bei der Psyche, bei der menschlichen, ist das eigentlich das Gleiche. Wir brauchen die Sicherheit. Und innerhalb von dem Haus hat es Räume, und die Räume sind je nachdem unterschiedlich, und die kann man ausgestalten. Und dort innen kann man seine Freiheit ausleben, oder man kann eben auch rausgehen, wenn man mag. Aber man braucht auch die Sicherheit, oder? Und die Stabilität. Und ich glaube, das ist so ein Clinch, wo viele Eltern haben, dass sie das Gefühl haben, ich darf meinem Kind nicht zu viel auferlegen, nicht zu viele Grenzen setzen. Aber ich glaube, auch da wieder ist es wichtig zu sehen, wie mache ich das?
Mhm. Also ich denke schon, das liebevolle Nein sagen, das ist völlig legitim. Und was du auch vorher gesagt hast, mit der Orientierung und der Sicherheit, wenn ich vorhersehbar bin, wenn ich verlässlich bin, wenn mein Wort eben etwas zählt und auch meine Handlung, und nicht einmal hü und einmal hot und heute bin ich laissez-faire und morgen bin ich autoritär und wie es mir einfach gerade in den Tagesplan klappt, einfach mal salopp gesagt, dann bin ich nicht authentisch, dann bin ich in einer Rolle drin, die tue ich spielen, aber das bin nicht wirklich ich. Dann möchte ich heute die beste Freundin von meinem Kind sein und morgen möchte ich, dass mein Kind sofort pariert und übermorgen überlege ich mal wieder etwas Neues. Mhm. Und das ist nicht das, das ist nicht bedürfnisorientiert. Das ist kein Plan haben. Mhm. Also ja, muss ich jetzt auch noch eingestehen. Mit meiner empirischen Erfahrung mittlerweile 15 Jahre als Mutter, ich habe heute auch noch keinen Plan. Da bin ich auch ehrlich und sage, ich sitze an, ich weiß jetzt nicht, wie ich das handeln soll. Aber ja, dann sitze ich an und überlege, was ist jetzt prioritär und was geht es eigentlich genau? Und ich komme immer wieder in diese Situation. Aber mein Grundstein, weißt du, was du vorher gesagt hast, meine Grundhaltung ist ja, ich möchte die Integrität von meinem Kind wahren, ich möchte auch meine wahren und ich möchte mit Respekt und mit Anstand mit meinem Kind umgehen. Mhm. Egal welches Alter mein Kind hat. Und ich möchte, dass mein Kind lernt, kein Mensch auf dieser Welt hat das Recht, mich schlecht zu behandeln. Mhm. Auch meine Mami nicht. Und wenn sie das macht, dann sage ich ihr das. Mhm. Das ist Bedürfnis erkennen und auch für sich können einstehen. Das finde ich etwas total Wichtiges. Und das geht nur, wenn mein Kind das auch erfährt, dass das passiert. Meine Bedürfnisse und meine Gefühle werden geachtet. Ich werde respektiert. Jetzt kommt mir ganz spontan noch ein kleines Beispiel in den Sinn. Der Zwilling B war etwa 4. Also Zwillinge sind etwa 4. Und der Einling habe ich gestillt auf dem Spielplatz. Also ich konnte nicht gerade aufstehen. Zwilling B beobachtet auf dem Spielplatz, wie ein viel jüngeres Kind, das erst gerade lernt laufen, in Gartenrabatten reinläuft. Und der Vater, der am Schwätzen ist mit jemandem, das Kind dann so an der Schulter packt und wieder zurück auf den Weg setzt. Aber das Kind offensichtlich hat ein Bedürfnis gehabt, zum Erkunden, ist wieder dort reingelaufen. Und dasselbe Spiel, der Vater packt und sagt, jetzt bleibst du aber da. Und kurze Zeit geht das Kind natürlich wieder zurück in die Rabatte. Und unsere Zwilling B hat das beobachtet und hat mit mir trianguliert. Hat mich angeschaut, hat das Kind angeschaut, hat wieder mich angeschaut. Und dann hat Zwilling B entschieden, ich helfe jetzt dem Kind wieder zurückgehen, hat aber immer wieder zum Papi geschaut. Also meine Interpretation war, Zwilling B hat nicht wollen, dass das Kind wieder so gepackt wird vom Vater. Mhm. Dass es nicht nochmal rausgenommen wird und jetzt bleibst du, dass das nicht nochmal passiert. Mhm. Aber Zwilling B war halt erst 4 und das Kind, das laufen konnte, war doch nicht so leicht und halt grösser wie seine Kräfte. Ja. Also es hat, irgendwann hat das kleinere Kind angefangen zu mögen, hat einen Laut von sich gegeben, dann dreht sich der Vater um und sagt zum Zwilling B, lass das los! Und mhm. Zwilling B steht da, streckt sich und sagt zu dem erwachsenen Mann, das kannst du mir auch in einem freundlichen Ton sagen.
Mhm. Sehr schön.
Mega. Ich hätte fast können brüllen, aber das hat wegen dem Hormon vom Stillen zu tun gehabt. Und so stolz auf mein Kindli, dass es für sich eingestanden ist und seine Integrität gewahrt hat, aber auch die vom Mann und auch die vom Kind. Oder? Es hat gesagt, ja, du kannst mir das sagen, aber sag mir das bitte freundlich. Mhm. Und es war völlig zufrieden mit sich. Ich habe das Bedürfnis von diesem jüngeren Kind erkannt, es wollte erkunden und es hat auch gesehen, dass es das Kind hat wollen, davon bewahren wieder so unsanft auf den Weg gelüpft zu werden. Und das habe ich mega schön gefunden. Mhm. Und auch das Bedürfnis von meinem Kind können handeln. Hat natürlich geschaut, Mami, ist das okay, was ich mache? Es hat mich angeschaut, das habe ich auch sehr schön gefunden. Der Bindungsmoment, den wir in diesem Moment hatten. Und das habe ich einfach, ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen, das habe ich so schön gefunden, dass mein Kind das in diesem Moment hat so können abprüfen.
Ja, als ihr in der Familie Modell gewesen und vorgelebt habt, dass das auch dann, dass es dann auf das hat können zugreifen, auf das Verhalten, ja. Weil da übernimmt das lernen Kind ja von uns.
Und gleichzeitig auch das andere jüngere Kind, das in die Rabatte hineingeht, das hat ja keine Ahnung, dass das nicht erlaubt ist. Ja, oder dass das
nicht. Ja.
Gesellschaftlich nicht konform ist. Und der Vater hat ja das dann auch beschützt und hat auch seine Werte weitergegeben. Hey, komm da raus, das gehört nicht uns, so darfst du nicht annehmen. Völlig in Ahnung, aber so ein junges Kind, das erst gerade lernt laufen, hat doch keine Ahnung davon. Und hat in dem Sinne Grenzen überschritten.
Ja, sein Bedürfnis scheint ja, wenn du gesagt hast, er war im Gespräch, war das Bedürfnis vielleicht bei ihm halt ein Gespräch gewesen, oder? In dem Moment.
Also,
ja, und so gibt es halt, ich meine, das ist jetzt schön, die Situation ist ja jetzt nicht irgendwie eskaliert, sondern die ist ja gut ausgegangen für alle Beteiligten, aber das ist ja schön, zum Beispiel, was für verschiedene Bedürfnisse können rum sein, oder? Sowohl auf Erwachsenen- wie auf Kinderebene. Mhm. Und dass da davon nichts irgendwie schlechter ist, oder weniger wert ist, aber dass man einfach muss schauen, dass man wertschätzend miteinander umgeht.
Und du hast ja auch noch etwas gesagt, wegen Grenzen setzen und Kinder testen Grenzen aus. Mhm. Ich finde das noch schwierig, ab welchem Alter kannst du sagen, wird getestet oder provoziert, ist ja dann auch noch ein Wort, oder? Mhm. Mein Kind provoziert mich oder mein Kind provoziert, hat ein provozierendes Verhalten.
Ja, ich glaube, dort kommt dann genau so der Punkt, wo man bei sich selber dann muss anschauen. Weil Kind testet Grenzen, ja, sie wollen schauen, ob die zuverlässig sind. Ich meine, das ist bei uns der Klassiker einfach mit Drilling, oder? Wenn ich dem einen Kind gesagt habe, steig da nicht rauf, dann steigt das zweite rauf und will schauen, gilt das für mich auch. Steigt das dritte rauf, ja, es gilt für dich auch, komm da oben runter. Also, ich meine, da bin ich mir aber gefurcht wie ein Papagei. Aber das hat, oder? Und dann, die Eltern empfinden so Sachen manchmal als Provokation, weil das Kind dann vielleicht noch lächelt. Aber wir wissen ja auch, Lächeln ist eigentlich etwas wie zum Situation entschärfen, wenn die Kinder schon wissen,
ja,
dass es eigentlich nicht erlaubt ist. Aber sie wollen halt gleich noch testen. Ist das für mich, gilt es für mich wirklich auch, weil ich bin ja nicht Drilling A, sondern B. Ja. Und
genau, das ist ja auch so, wir selber, wenn wir eine Grenze sehen, sei das jetzt eine Mauer oder ein Zaun, dann bleiben wir auch nicht 2 Meter davor stehen und sagen, oh, da ist jetzt eine Grenze, ich darf da nicht weiter. Hui, hui. Nein, also ganz ehrlich, wie oft habe ich schon über einen Zaun geschaut oder, Entschuldigung, auch schon mal über einen Zaun geklettert.
Ja, du wolltest ja schauen, was dahinter ist, warum hat es da einen Haken?
Ja.
Ist es wirklich gefährlich oder gibt es da etwas Schönes zu sehen, wenn man da einen Aussichtspunkt, also man geht ja irgendwo an Haken her. Genau, also das machen auch wir Erwachsenen noch.
Das machen auch wir Erwachsene.
Aha.
Es kann nicht verlangt werden von einem jungen Menschenlein, der rein von der Hirnleistung her noch gar nicht kann strukturiert denken und auch nicht mit Absicht etwas planen, kann man nicht von provozieren reden.
Absolut das ist nicht.
Nein. Und auch nicht mit Böswilligkeit, noch weniger.
Mhm.
Wie du sagst, es ist so, das ist es so. Ja, also ich bin nicht sicher, ich probiere es nochmal. Ob das für mich auch gilt. Und wir haben ja in der letzten Folge auch davon gehabt, dass Kinder sehr hohe Wiederholungszahlen brauchen, um etwas zu lernen. Also nicht nur motorisch, sondern auch psychologisch, sage ich jetzt mal. Also ist das wirklich
und
so?
Da ist aber wie auch etwas oder mit der Wiederholungszahl. Zahl. Das ist natürlich wie situativ, also auf eine Situation bezogen, wo das Kind vielleicht einmal auf den Mauern aufsteigt, wo die Mutter dann sagt, nein, das darfst du nicht. Und dann wird es an dieser Situation nochmal getestet. Oder? Und das will wirklich wissen, ist das wirklich eine Mauer, die ich nicht rauf darf, weil das Mami die als zu gefährlich empfindet. Und da ist es dann auch wichtig, wenn du als Mutter grundsätzlich in Situationen oder als Vater natürlich auch konsistent bleibst, also gleich bleibst und nicht einmal Ja sagst und einmal Nein sagst, dann hat das, wenn du konsistent bleibst, nennt man das, dann hat das einen Einfluss auf deine Glaubwürdigkeit, also wie du wahrgenommen wirst von deinem Kind und ob es dich ernst nimmt. Und das überträgt sich dann natürlich, es generalisiert sich dann auch auf andere Situationen, wo du dann vielleicht auch schneller wo du schneller ernst genommen wirst oder wo dann weniger getestet wird. Also so ein Klassiker ist ja, wenn ein Kind etwas abrührt beim Essen, oder? Und die Eltern reagieren dann mit säuselnder Stimme und nein, nein, nein und nein, nein, mach das nicht und reagieren und sagen nein und geben es aber jedes Mal wieder auf, dann hat ja das Kind das Gefühl, das Mami ist ja gut drauf, oder? Also das wird das nicht interpretiert als Nein. Wo man es dann einfach mal Nein sagt, ganz neutral, und dann vielleicht eben etwas, das Spielzeug oder das Essen lassen liegen. Weil, wenn es weg ist, ist es weg. Und damit meine ich eben, wenn du musst als Elternteil auch wie aufpassen, dass deine Mimik, deine Tonlage, deine Gestik auch mit der Wort, wo du sagst, übereinstimmt.
Genau.
Weil sonst bist du nicht glaubwürdig und nicht verständlich fürs Kind, weil das Kind lernt ja erst unsere Sprache, unsere Wörter, lernt es erst. Und wenn du smilest und auf gute Stimmung machst, aber eigentlich willst du Nein sagen, weil du einfach findest, hey, es geht gar nicht, dass ich jetzt da 7-mal mich muss bücken, weil ich habe Rückenweh oder was auch immer. Oder ich möchte einfach nicht, dass man Essen rumschmeisst. Aber deine Grenzen nicht klar vertrittst, sondern auch irgendwo probierst zu entschärfen mit Lächeln, weil du selber dich nicht getraust, Nein zu sagen, dann ist es für das Kind einfach schwer nachvollziehbar. Ja. Und es kann es nicht gut lernen und es wird wieder in der nächsten Situation das wieder machen, weil es nicht weiss, ist heute jetzt so oder ist heute so oder
genau,
wie, so wie soll vorher. Ich das jetzt eigentlich verstehen?
Und vielleicht passiert dann auch gar nichts. Weißt du, was mir da in den Sinn kommt? Hast du auch beobachtet, bin ich sicher, Spielplatz, Mutter sagt, wir gehen jetzt.
Ja, Klassiker,
Kind spielt weiter. Ja, nochmal ein Klassiker. Hey, und so kennen oft
wir
haben
auch
gehört,
selber, also muss man ja eben auch sagen.
Ja. Natürlich. Und ich hatte auch hier ein Learning gehabt. Absolut. Was ich aber nie gesagt habe, ist, ich gehe jetzt und dann bleibst du halt da. Oder dann gibt es kein Dessert. Und dann fängt Erpressungen an, dann fängt Drohungen an und dann kommt ein Machtmissbrauch rein, wo ich definitiv ich mich distanziere davon.
Und das ist dann, wenn ich das einschiebe, wieder aus der Bindung rausgehen, oder? Das ist dann wieder nicht mehr bindungsorientiert, nicht mehr beziehungsorientiert, weil dann, wie du sagst, brauche ich meine Macht und drohe mit etwas, was eigentlich nichts mit dem Thema zu tun hat, sondern es geht ja um Bedürfnisse.
Und da sind ja dann so die Konsequenzen, wo dann andere laut werden und sagen, das Kind muss halt lernen, dass es dann Konsequenzen gibt. Ich habe vorher die kausalen Konsequenzen genannt, eben, wenn du rausgehst in den Sandalen, kriegst du nasse Füße, wenn es regnet. Aber warum soll ein Kind aus dem Sandkasten rauskommen und nachher kein Dessert bekommen? Mhm. Also das entzieht sich auch mir als Erwachsene der Logik. Darum habe ich in dem Alter, ich sage jetzt eben Spielplatzalter, wo du die Kinder noch begleitest, habe ich meine Kinder auch vorbereitet, also ihnen die Möglichkeit zur Kooperation gegeben und habe gesagt, los, im Sandkasten, du kannst noch dreimal den Eimer füllen oder, und dann zeigt mir mit meinen Fingern, was drei ist, oder? Weil das Wort ist das eine, wie du gesagt hast, das kommt erst später, was der Inhalt ist. Ich habe es visualisiert. Oder du Rutschband ab, was auch immer. Ich visualisiere meine Worte, solange sie noch so klein sind. Und sie haben auch kein Zeitverständnis.
Also, nein, natürlich.
Das kommt so viel später, oder? Dass ich dann auch altersentsprechend auf mein Kind eingehe. Mhm. Sei das Klassiker, Schuhe anlegen, Zähne putzen, heimgehen vom Spielplatz oder in die Kita gehen oder in Kinski kommen oder. Es ist dasselbe in Grün. Also ich tue alles entsprechend auf mein Kind eingehen, einen Rahmen schaffen, damit Kooperation kann überhaupt entstehen.
Ich glaube, man weiß ja auch so ein bisschen, in welchen Situationen ist es immer eine Herausforderung. Oder? Das ist bei jeder Familie ein bisschen anders. Bei den einen ist es etwas anlegen, bei den einen ist es heimgehen, bei den anderen ist es aufräumen. Und dort hilft es auch mal so generell zu reflektieren, welche Bedürfnisse sind denn da jeweils eben dazwischen, dahinter, Entschuldigung, wenn es dann gut, eben zwischen den Bedürfnissen da zu Unstimmigkeiten kommt, weil man weiss einfach, es liegen dann verschiedene Bedürfnisse vor. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen von vorher, wenn ich gesagt habe, wenn es den Eltern schwerfällt, zum Nein sagen oder Grenzen setzen, dass es wie sich lohnt, dann auch selber herzuschauen bei sich. Mhm. Habe ich, glaube ich, vorher kurz erwähnt. Und zwar herzuschauen bei sich heisst, kann ich denn Grenzen setzen? Weiss ich denn überhaupt, was meine Bedürfnisse eigentlich sind? Mhm. Habe ich dürfen, früher, selber als Kind, meine Bedürfnisse äußern? Habe ich dürfen sagen, wenn mir etwas zu viel wird, eine Grenze setzen? Oder habe ich vielleicht schon ganz, ganz früh gelernt, dass es irgendwie gar nicht wichtig war, was ich will? Habe ich vielleicht auch so Sätze gehört wie, eben gibt kein Dessert oder darfst du nicht raus, wenn du das und das nicht gemacht hast? Also wie ist mit mir und meinen Bedürfnissen umgegangen worden? Weil es ist einfach manchmal gesagt, ja, man muss seine Bedürfnisse halt kennen und Grenzen setzen und ein gutes Vorbild sein. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Eltern wissen und gerne möchten machen, aber es manchmal wie nicht schaffen.
Ja.
Und ich finde auch dort so wichtig, dass man Perspektive ein bisschen auftut und nicht jetzt, eben, dass Eltern, die uns zuhören, nicht das Gefühl haben, oh, ich macht da etwas falsch, sondern dass man wie Perspektiven öffnet und überlegt, woher kommt es denn, dass es mir so schwer fällt und ist mir vielleicht da auch Unrecht da geworden oder habe ich es vielleicht besonders schwierig? Weil ich, und das ist halt auch meine psychotherapeutische Haltung, ich bin davon überzeugt, dass alles immer Ursachen hat und Gründe hat und ich sage auch sehr gerne, wenn ich etwas gegenüber meinen Kindern nicht kann leben kann, so wie ich es eigentlich gerne möchte leben, dann ist es so wichtig, dass ich mir zuerst selber die Zuwendung schenke und schaue, was ist denn bei mir los. Und zwar auf eine wohlwollende Art. Was ist denn eben auch mein Bedürfnis? Und ich kenne so viele Mamis, die auch bei mir in der Behandlung sind, oder einfach auch in den Mami-Gruppen ist es ja auch immer wieder das Thema, gell, Karin? So die Überlastung und die Überforderung, oder? Das, auch Frauen sind auch mehr so sozialisiert noch als Männer, das muss man auch sagen.
Ja.
Aber wir sind auch so genau. dass man einfach Bedürfnisse dann von den Kindern, von der Familie vorherstellt. Und dass sie sich
von allen, oder? Von den eigenen Eltern noch.
Ja, die also, vielleicht auch noch, ja. Aber dass man sich einfach nicht aufopfert bis zur Erschöpfung oder bis zum Burnout. Mhm. Und aber nicht herschaut, was ist mein Bedürfnis. Und das finde ich so, so wichtig, weil dann, wenn du nicht mehr die Energie hast, auf Bedürfnisse von deinen Kindern einzugehen, spätestens dann ist es allerhöchste Eisenbahn, dass du schaust, was sind meine Bedürfnisse und meine Grenzen und wie kann ich da auf mich schauen, damit du wieder, sag ich jetzt mal, irgendwie in deinem Krug etwas hast an Wasser, wo du überhaupt kannst verteilen, weil du kannst nicht nur immer geben und geben und geben.
Absolut. Und weißt du, was ich als Kinderphysio auch noch gelernt habe, als ich Mami geworden bin, meine Kinder sind mir so nahe, das trifft mich viel mehr als alles Verhalten, das ich von meinen Therapiekindern her kenne.
Oh ja.
Ich meine das null despektierlich, sondern ich habe einfach nicht die Vorgeschichte mit meinen Therapiekindern. Ich habe keinen Morgen gehabt, ich habe keine Mittagsessensituation gehabt, ich bin nicht nochmal mit ihnen aus dem Haus
für Therapie. Ja, und du hast Therapie Pause, gell?
Ich habe meine geregelten Pausen, ich habe warme Mahlzeiten essen.
Wo du nicht selber musst kochen musst.
Wo ich nicht selber muss kochen und nachher auch nicht selber muss abwaschen. Nein, aber das sind ja so die Stressoren, die Nadelöhr, die passieren, wo so viel Druck entsteht.
Wo so viel zusammenkommt, oder?
So viel zusammenkommt, genau. Und das macht... Also, es war ja auch nie gedacht, dass ein Mensch ganz allein das wuppen soll. Also, ja, es gibt Alleinerziehende da aussen, die wahnsinnig viel allein machen müssen. Mhm. Aber auch das war im Fall nicht der Plan, dass das so ist.
Nein, es gibt aber auch Verheiratete, die trotzdem alles alleine machen und Alleinerziehende, die ein gutes Netzwerk haben. Also, letztlich geht es immer um die soziale Unterstützung und einfach ums Netzwerk, wo man hat, egal wie es dann eigentlich aussieht, aber dass da einfach die Herausforderungen auf mehreren Schultern verteilt sind oder im heutigen Sinn das Bedürfnis auch auf mehreren Schultern verteilt sind und von allen vor allem gesehen werden.
Und da sind wir bei der Verantwortung, wie ich am Anfang gesagt habe, ich als Elternteil bin verantwortlich. Und je nachdem, wie viele beteiligte Elternteile da sind oder Betreuungspersonen da sind, dass du dir auch dieser Verantwortung bewusst bist und dass du auch die Bedürfnisse dann auch kennst und kannst benennen. Natürlich ist es auch noch Generationenfrage, wenn wir ganz ehrlich sind.
Ja,
und vielleicht auch noch ein bisschen die Kultur. Und Kultur ist doch auch noch dahinter.
Absolut, aber das kommt ja auch dort rein, wo ich sage, eben, man muss reflektieren, oder? Was man selber mitbringt, was man selber erfahren hat. Und da gehört ja Kultur und die eigene Geschichte auch dazu. Ja.
Ich würde sogar noch so weit gehen. Weißt, vorher habe ich doch gesagt, mit gleichwürdig und gleichwertig, dass jeder Mensch gleich ist. Und vorher habe ich noch das Alter genannt. Und so. Also, da ich ja als Kinderphysio mit Kindern arbeite, die eine Beeinträchtigung haben, dort treffe ich ja auch immer wieder, ich sage jetzt mal, auf Diskriminierung. Und die Bedürfnisse werden noch mehr abgebrochen von diesen Kindern. Also sie werden so, sag jetzt mal, also wenn es ein Kind ist, werden Strukturen aufgezwungen, alle Kinder, es gibt Kindergartenzeit, es fängt dann und dann an und dann hört es auf und dann wird das und das gemacht während der Kindergartenzeit oder Schulzeit und so weiter und so fort. Ich meine, bei der Arbeit ist es auch so. Aber wir sind ja irgendwo dann auch eben von unserem Frontallappen dann auch mal so erwachsen und reif hoffentlich, dass wir das können abstrahieren, aber so ein junges Menschlein nicht. Und eben das, meine eigenen Kinder sind mir ja viel näher als zum Beispiel Therapiekinder, wo ich niemals die Vorgeschichte habe. Ich habe keinen Tag mit ihnen verbracht und keinen Morgen und kein Mittagessen und wieder von daheim in Therapie gehen. Und da ist so viel schon gelaufen. Und manchmal kommen die Kinder an Und haben schon eine Geschichte, haben schon einen Rucksack, oder?
Ja, ja, und du fühlst dich auch nicht, also von den eigenen Kind, eben bist persönlich einfach viel involvierter, oder, als von Therapiekind. Also das ist bei mir ja total. Bei Patienten, meinen Mamis auch so, dass ich dort auch viel mehr Distanz habe. Ich fühle mit, ich habe die Empathie, oder, und sehe die Bedürfnisse. Und ich glaube, so geht es dir auch, oder?
Ja, also es ist wirklich, ich kann einen Schritt zurückgehen und das ein bisschen abstrakter betrachten. Einen Weg gehe ich in Beziehung zu meinen Patientenkindern. Und mir kommt das Beispiel in den Sinn von einem Kind in der Therapie, wo ich gemerkt habe, es ist abgelöscht, es mag gar nichts machen. Und dann ist der Moment gekommen, wo ich es wohl in eine Überforderung gebracht habe, also sozusagen der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, und dann hat es mich angespuckt, also mit der Zunge, weißt du, so gemacht. Dann habe ich gesagt, du stopp, das möchte ich nicht, das habe ich nicht gern. Genau so, wie ich es jetzt zu dir sage, habe ich es zum Kind gesagt. Und das Kind hat es nochmal gemacht, dann habe ich die Hand vorne dran und gesagt, stopp, das habe ich nicht gern. Und dann habe ich gemerkt, hey, irgendwie ist jetzt noch schlimmer geworden. Ich konnte es nicht deeskalieren, sondern es ist überhaupt nicht gut. Und dann habe ich gesagt, bist du hässig? Hast du das nicht gern? Und dann sagt das Kind, blöde Kuh. Und ich, ich möchte nicht, dass du das zu mir sagst. Du kannst hässig sein, das ist okay für mich, aber ich möchte nicht, dass du mich anspuckst, ich möchte nicht, dass du zu mir blöde Kuh sagst. Was ist denn los? Ist etwas passiert? Möchtest du lieber gumpen oder möchtest du lieber Kugelbahn oder möchtest du lieber noch etwas? Und dann schaut das Kind mich an, richtig hässig, und macht einen Latsch und sagt, blöde, blöde Kuh! Und ich, okay, jetzt habe ich gar nicht geholfen, jetzt bin ich, glaube ich, irgendwie in den Schlimmeren reingegangen. Und habe dann gesagt, okay, möchtest du in den Sack sitzen, in ein Küssi? Und dann hat es genickt. Und dann haben wir das vorgenommen, dann ist das Kind angesessen und dann gibt es mir die Hand. Und dann bin ich dort nebenan gesessen und einfach die Hand gegeben. Dann habe ich gemerkt, okay, es hat Halt gebraucht, es hat Ruhe gebraucht, es hat einfach niemand, der irgendetwas von mir will. Und ich habe in dem Moment den Rahmen können bieten. Ja, genau.
Ja.
Ohne dass ich sie bloßgestellt habe. Ohne dass ich mich verroten habe und gesagt habe, ah, das ist jetzt nicht so schlimm, sondern doch, das ist im Fall nicht in Ordnung, das möchte ich nicht für die Zukunft. Und das ist auch eine sehr schwierige Situation, auch ein Learning für mich gewesen, dass ich nicht zu viel Angebot gebe, dass ich das Kind nicht überfordere in dem Fall, dass ich aber auch Sätze vorgibt, die das Kind mit Ja und Nein kann beantworten oder nur mit dem Kopf schütteln oder nicken. Oder auch nur lächeln, ist auch ein Ja. Und das habe ich mitgenommen, auch für meine Kinder, meine eigenen, dass ich da auch mal ein bisschen Energie rausnehme und mal einen Schritt zurückgehe und sage, hey, um was geht es eigentlich?
Ja, ein mega schönes Beispiel. Ja. Und ich glaube aber, wie du jetzt sagst, das war bei einem Patientenkind, das Verhalten. Und wenn ich mir jetzt selber vorstelle, eines von meinen Kindern würde mich anspeuzen, oder? Da wird man ja schon. Also ich meine, da ist das Potenzial dafür, dass man es auch selber triggert, ist so wahnsinnig viel höher, oder? Und der erste Impuls ist doch gerade irgendwie zu sagen, so etwas macht man nicht, das geht doch nicht. Was ich auch finde, dass es so ist, oder? Aber der Zugang ist absolut. Dann halt wie nicht da. Und um es können, also es ist das wunderbar wunderbar erzählt, um die Situation können beruhigen, ist ja die ruhige Stimme, die du auch jetzt gehabt hast, wichtig. Und eigentlich einfach nur das Benennen, es ist so schwierig wie einfach gleichzeitig, das Benennen von was du siehst, an Gefühl.
Ja,
und
genau.
Man muss dann auch gar noch nicht unbedingt das Bedürfnis dahinter kennen.
Also ich habe es in dem Moment ja auch nicht gerade können.
Nein, genau. Und ich glaube, aber das ist auch wieder so der Punkt, dass man mit sich so freundlich umgeht, dass man sagt, ich muss auch nicht immer gerade alles wissen. Es ist alles ein Lernen und das Lernen damit umgehen und das Üben. Und trotzdem hast du klar Nein gesagt. Und auch eben aus der persönlichen, der Jule sagt es ja, aus der persönlichen Autorität raus Nein gesagt. Weil du sagst, ich möchte das nicht, ich möchte nicht angespuckt werden. Ja. Und das ist etwas, was Kinder auch viel besser verstehen können, wenn man es selber, also nicht nur Kinder, eigentlich auch die Erwachsenen.
Eigentlich auch Erwachsene, ja.
Gestaltung und Kommunikation ist es ja auch wichtig, dass man aus, aus der eigenen Perspektive redet und es aus dem Ich raus redet und beschreibt. Also das Nein sagen und Grenzen setzen ist sehr wichtig und hilfreich für beide Seiten. Und ich könnte vielleicht noch den Punkt aufgreifen, wo ja auch häufig eben kritisiert wird an der Bedürfnisorientierung, dass es dann heisst, ja, die Kinder verweichlichen eben, wenn wir und werden zu Tyrannen. Und ich glaube, das eine haben wir ja schon in dem Sinn entschärft, dass man sagt, Bedürfnisorientierung heisst nicht immer, dass man Ja sagt. Nein, man sagt auch Nein, genau, wenn man das grosse Ganze dahinter sieht. Und ich glaube schon, wenn man es jetzt bedürfnisorientiert im Sinne von einer Laissez-faire-Erziehung missversteht oder dass es so interpretiert, dann kann das schon zu, dazu führen, dass Kinder eigentlich zu sehr egozentriert werden. Ja, also in der, als Kleinkinder haben Kinder eine egozentrische Weltsicht. Also sie sind die Wichtigsten. Sie wollen zuerst kommen. Ich kann mich da gut erinnern an Sätze von meinen Kindern. Ich zuerst. Oder? Und ja, da ist es der Perspektivenwechsel noch nicht um.
Nein, noch nicht.
Sie können verstehen, dass es da andere Menschen gibt, die auch Bedürfnisse haben und auch etwas möchten. Das kann sich erst so ab 3 langsam entwickeln. Oder? Und wenn natürlich ein Kind in diesem Alter wirklich nur immer alles dann erlaubt kriegt und auf alles Rücksicht genommen wird, dann hat es nicht die Möglichkeit, oder es hat sie viel weniger oder viel später, die Möglichkeit, dass es kann einen Perspektivenwechsel lernen kann, dass es merkt, hey, eben, ich bin nicht das einzige Wesen auf der Welt, wo etwas möchte. Und so ist eben das Erlernen von Empathie auch schwieriger. Ja, also für, damit man kann zu einem empathischen Mensch heranwachsen, muss man auch ein gewisses Ausmaß an Frustration erleben und Frustrationstoleranz üben, indem man eben auch halt merkt, da heisst es mal Nein, aber ich werde trotzdem geachtet, mein Bedürfnis ist schon ernst genommen worden, aber es geht halt gerade nicht. Ich bin frustriert, das geht aber auch vorüber. Mal komme ich zu meinem Bedürfnis, mal mein Geschwisterte. Es gibt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Ja. Und ich glaube, das ist auch wiederum wichtig dafür, dass das Kind in der Familie, wo es gross wird, ja dann auch, je älter das es wird, das Verständnis entwickelt, eben, dass alle Bedürfnisse haben und dass eben auch Bedürfnisse von den Eltern auch wichtig sind und auch zählen. Und dass es so da reinwachsen darf und Empathiefähigkeit erlernen.
Und darum sagen wir Bedürfnisorientierung. Absolut ja.
Absolut ja.
Absolut ja.
Es sind einfach ein paar Sachen wichtig zu beachten.
Und dann kommen wir schon zu den goldenen 3.
Genau, die ist haben wir eigentlich die Sachen, die wichtig sind bei der Bedürfnisorientierung zu beachten, die haben wir euch da in den goldenen 3 nochmal zusammengefasst. Und das Erste wäre wirklich, Bedürfnis ist nicht gleich Wunsch. Es ist ganz wichtig, das können lernen zu unterscheiden. An einem Wunsch, da darf man Nein sagen, der darf abgelehnt werden. Aber es ist wichtig, das Bedürfnis dahinter probieren zu erkennen, verstehen zu lernen und ernst zu nehmen. Und manchmal helfen da die 4 Grundbedürfnisse, die psychischen, nämlich das Bedürfnis nach Bindung, Autonomie, Kontrolle, nach Lustgewinn oder nach Selbstverwirklichung. Da kann man überlegen, ja, was könnte es denn jetzt gerade sein, was mein Kind als Grundbedürfnis hat.
Als zweitens wollen wir noch mitgeben, Bedürfnisse von allen in der Familie zählen. Wir verhandeln altersentsprechend, wir halten Absprachen, wir setzen einen Rahmen, wie auch Grenzen. Wir sind Vorbild. Ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Ich bin verlässlich und vorhersehbar und das gibt meinem Kind Sicherheit.
Und das Dritte wäre, dass gesunde Grenzen setzen ganz, ganz wichtig ist. Grenzen geben Halt und Orientierung und Sicherheit an einem Kind. Und sie geben aber auch die Möglichkeit, dass Frustrationstoleranz daran geübt werden darf. Und das wiederum ist ganz, ganz wichtig, um Empathie erlernen können. Und ist ja dann die Basis dafür, dass auch unsere Kinder mal bedürfnisorientiert mit ihren Familien umgehen können.
Ein wunderschönes Schlusswort.
Danke dir.
Wir sind am Ende angekommen und es bleibt uns nichts anderes zu sagen als schön ist es gewesen. Danke vielmals.
Sehr schön ist es gewesen. Ich danke dir vielmals. Tschüss,
Karin. Hab's gut, schönen Tag.
Ciao, tschüss.
Ciao.